Hallo Podcast-Fans, willkommen zur Ausgabe Nummer 37. Ja, ich hatte es ja beim letzten Mal schon gesagt, wir sind heute wieder dieselbe Runde wie beim letzten Mal. Zum einen habe ich hier wieder den Claudio Kirschmeier, meinen Co-Moderator.
Hallo, willkommen.
Dann noch den Philipp aka Skax.
Hi.
Und natürlich den Funky... Nein, halt, andersrum. Und natürlich den Martin aka Funky.
Grüße an alle.
Nachdem wir das letzte Mal über Hidden Arsenal 7 ausgiebig gesprochen haben, ist diesmal Lord of the Tachyon Galaxy, also das neue reguläre Set, unser großes Thema. Und ja, wir werden mal das auseinanderklamüsern, was für Karten in dem Set fürs Constructed relevant sind und was man auch auf den Sneaks ziehen sollte.
Verwenden können.
Beziehungsweise wenn man es zieht, was man auf jeden Fall ins Deck packen sollte. Große Themen in dem Set sind ja unter anderem, also da gibt es eigentlich mal wieder ganz schön viele. Neben vielen alten Themen, die Support kriegen, sind auch wieder natürlich ein paar neue Themen dabei. Aber unter anderem kriegt Support Gagaga. Dann wieder mal die Wasserdecks. Harpien kriegen Support. Die Madolche kriegen wieder ein bisschen Support. Mermail ist, glaube ich, auch ein bis zwei Karten drin. Prophecy, Firefist, neuer Elemental Lord ist wieder drin. Und die Atlanteans kriegen auch nochmal Support, Spellbook, Virgia und als neue Themen haben wir da die Burning Knucklers, die Elemental Dragons, die ja eigentlich schon ein abgeschlossenes Deck in sich sind, beziehungsweise auch nochmal einzelner Support für jeweils andere Themen und als großes Thema die Mecha Phantom Beasts, also diese Teile, die aussehen wie Flugzeuge. Tja. Fangen wir am besten mal an mit dem Burning Knucklers. Also mir ist da gleich mal einer besonders ins Auge gefallen. Das ist der Burning Knuckler Switch Hitter. Ein 4-Sterne-Monster, Feuer, 1,5 ATK, 1400 Defense. Und der sagt, wenn diese Karte normal beschworen wird, kann ich ein Burning Knuckler Monster in meinem Friedhof wählen. Das wird beschworen. Und ich kann in dem Zug keine anderen Spezialbeschwörungen durchführen, außer mit Burning Knuckler Monstern. Ich weiß nicht, wer von euch hatte sich jetzt die Burning Knuckles nochmal genauer angeguckt?
Ich habe mir die schon mal genauer angeguckt. Und ja. Zwar, es ist mit diesem, so hast du den Burning Knuckler Switch Hitter, hast du schon angesprochen. Und das ist ja quasi die Aufziehratte des Decks, nur dass man damit keinen Instant Rang 3 Exceed machen kann, sondern Instant Rang 4 Exceed. Wobei man dazu natürlich auch sagen muss, dass es dann ein Burning Knuckler Exceed sein muss. Aber ja, das Deck ist ja auch darauf ausgelegt, dann die Burning Knuckler Exceeds zu beschwören. Suchbar ist dann dieser Switch Hitter mit Burning Knuckler Glassjaw. Wenn der irgendwie auf den Friedhof gesendet wird, der kann man sich ein Burning Knuckler Monster außer ihn selber vom Deck auf die Hand nehmen. Und außerdem hat er 2000 ATK und Vorsicht. Wenn er angegriffen wird, wird halt auch zerstört. Ja?
Vorsicht, der kann doch vom Friedhof zurückholen.
Der kann nur vom Friedhof, also.
Ach so,
er
okay.
Ist nicht so stark, wie du dachtest.
aber er ist fast auch nicht so gut.
Ja, genau, aber es gibt, glaube ich, trotzdem eine Kombo damit. Und zwar kann man ja, wenn man Laval Wild Chain macht, zum Beispiel, ich glaube, man spielt in diesem Deck dann auch, kann man mindestens Karten wie Goblinburg oder so spielen, dass man dann halt instant auf Rang 4 Exceed kommt mit dem Goblinburg und einem anderen Burning Knuckler. Und wenn man dann schon einen Burning Knuckler im Friedhof hat, kann man den halt abhängen, diesen Last Jaw, und dann sich ein anderes wieder auf die Hand nehmen. Was? Ja. Also kann gut sein. Gut, also er ist wirklich nicht so gut, wie ich dachte. Naja.
Macht nicht.
Gut, dann gibt es noch den Burning Knuckler Spar. Den kann man dazu spezial beschwören, wenn man den anderen Burning Knuckler auf dem Feld hat. Und muss dann halt aber die Battle Phase skippen, aber er unterstützt halt auch irgendwie das Ziel vom Deck, möglichst schnell so einen Rang 4 Exceed rauszubringen. Und das Rang 4 Exceed, auf das man dann idealerweise geht, nennt sich Burning Knuckler Lead Blow the Bound Barbarian. Langer schöner Name. Der ist quasi wie Milestroke, der Burning Knuckler Exceed. Nur, dass der 2-2 Angriff hat. Und er kann halt auch immer, wenn ein Burning Knuckler zerstört werden würde, dann einen abhängen. Und zusätzlich kriegt er dann noch 800 Angriff dazu. Also ist durchaus nicht schlecht, die Karte, weil er halt ja, sich vor seiner Zerstörung schützen kann und dann auch zum starken Beastick wird. Aber insgesamt fehlt es dem Deck mindestens momentan, denke ich, noch ein bisschen an Explosivität und naja, Pluspotenzial, weil die nicht wirklich viele Karten haben, die dann die großen Plus, die ein großes Plus raushauen.
Allerdings muss man ja anmerken, das ist ja jetzt wirklich die ersten Karten für das Thema, die jetzt rauskommen. Also da ist ja zu erwarten, dass in den nächsten Sets da stückweise noch ein bisschen was kommt. Und vielleicht heben sie sich ja doch noch das Beste für den Schluss auf.
Also wenn jetzt dem nächsten Set noch eine Karte rauskommt, wie Spellbook of Judgment, ja, was ich sag, nimm dir drei Burning Nacta vom Deck auf die Hand, dann kann das Deck vielleicht auch irgendwann nochmal was.
Oder vielleicht auch nur zwei. Würde ja auch schon reichen, ne?
Naja, Judgment kann auch fünf Spellbooks vom Deck auf die Hand nehmen.
Okay, also Burning Knuckler noch in Kinderschuhen, muss noch ein bisschen wachsen. Wohingegen das Mecher Phantom Beast Thema ja schon ein bisschen mehr durchstartet.
Das definitiv.
Bitte?
Das definitiv, sage ich.
Ja, wenn du das schon mal sagst, dann kannst du ja vielleicht mal kurz erklären, wie das Deck eigentlich funktioniert.
Also das Deck funktioniert mit Hilfe von sogenannten Mecher Phantom Beast Spielmarken. Diese haben jeweils Stufe 3. Sind Maschine von Attribut Wind, Stufe 3, schon gesagt, haben keine Angriffs- oder Verteidigungspunkte. Die ganzen Mecha Phantom Beasts arbeiten mit diesem Token. Jeder kann auf eine eigene Art und Weise so einen Token beschwören und kann, wenn dieses Token geopfert wird, einen Effekt ausführen. Da gehört das Suchen aus dem Deck dazu, da gehört das Zerstören von Zauber- oder Fallenkarten dazu oder auch das Spezialbeschwören von Mecha Phantom Beasts aus dem Friedhof. Und solange diese Token auf dem Feld liegen, können andere Mecha Phantom Beast Monster weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden, was sie relativ unempfindlich gegen fast alle Removals macht, mal abgesehen von einem Zwangsevakuierungsgerät oder einem Dimensionsgefängnis oder ähnlichem.
Aber wenn ich mal kurz reinhaken darf, nur mal um das kurz zu verdeutlichen, wie gut der Effekt eigentlich ist. Nehmen wir mal an, da liegt, was weiß ich, zwei von diesen Mecha Phantom Beasts plus zwei von den Token. Wenn der Gegner haut dir jetzt ein schwarzes Loch um die Ohren, dann bleiben ja tatsächlich diese zwei Mecha Phantom Beasts liegen.
Das ist richtig.
Und das ist ja schon mal ziemlich cool.
Genau. Also normale Zerstöreffekte können gegen das Deck nicht wirklich viel ausrichten. Dazu habe ich aber noch eine Sache bisher nicht erwähnt, die vor allem für das Beschwören von hochrangigen Seeds wichtig ist. Und zwar bekommen die Mecha Phantom Beasts zusätzlich zu ihrer Stufe die Gesamtzahl der Stufen aller Token auf der eigenen Feldseite mit dazu. Also aller Mecha Phantom Beasts Spielmarken. Und die Beasts selber sind Stufe 3 oder 4. Das heißt, man hat mit ihnen die Möglichkeit, relativ einfach auf die Stufen 6 oder 7 zu kommen, beziehungsweise bei 2 Token auch auf Stufe 9 oder 10. Das heißt, als wichtigste Exits, die man da sofort denkt, fallen einem gleich mal das Big Eye ins Auge, was man hier sehr schnell beschwören kann. Dann haben sie ein eigenes Exit dabei, das sich Dragosec nennt und ziemlich nervig werden kann. Ja, das ist ein Rang 7 Exit mit 2600 Angriffspunkten, was beim Ausklinken zwei Spielmarken beschwört und eine Spielmarke pro Zug opfern kann, ohne Ausklinken, also einfach so, und eine Karte auf dem Feld zerstört.
Das ist schon ziemlich krass.
Und solange eine Spielmarke liegt, kann auch diese Karte nicht durch Karteneffekte oder durch Kampf zerstört werden. Das heißt, um sie loszuwerden, muss erstmal die Spielmarke weg. Und damit haben einige Decks schon mächtig Probleme.
Besonders anzumerken ist auch bei dem Thema wieder, dass die Monster ja von sich aus alle auch schon ganz schön viel ATK haben.
Das stimmt.
Also da hat man hier ja zum Beispiel den Mega-Raptor, der da schon mal mit 1900 loslegt.
Genau.
Und sein Effekt ist ja auch nicht so verkehrt, beziehungsweise seine zwei Effekte, wenn er 1000 liegt und immer wenn ein Token kommt, beschwört er ja gleich mal noch eins. Oh. Und kann halt auch Tokens opfern, um halt noch andere Mecha-Phantom-Beasts aus dem Deck zu holen. Oder wenn man dann hier mal den Helikopter des Themas nimmt, diesen Teeter-Wolf, der hat ja auch 1700, was ja auch nicht so schlecht ist. Und wenn der reinkommt, bringt er ja gleich mal automatisch in so einen Token mit.
Genau.
Und wenn er kann dann auch nochmal seine ATK um nochmal 800 stärken. Also das ist schon, die haben schon ordentliche Angriffswerte.
Das ist richtig. Also es ist eigentlich ein Beatdown-Thema, was spätestens nach zwei Monstern einfach sagt, ich beschwöre dir ein hochrangiges Exit hin, an dem du nicht mehr vorbeikommst. Und die loszuwerden ist verdammt schwer.
Was ich jetzt interessant an dem Deck finde, ist, mit Spezialbeschwörungen und blablub haben ja im Prinzip alle Decks jetzt schon in letzter Zeit gearbeitet. Das ist ja nichts Besonderes mehr. Aber jetzt wirklich ein Deck, was rund um Tokens funktioniert und stabil und gut läuft, gab's ja eigentlich in dem Sinne noch nicht. Außer wenn man jetzt mal absieht von Decks, die immer wieder Dandelion-Tokens gespammt haben.
Das gute alte Control rund um diesen Bohrkrieger. Fakt ist auf jeden Fall, im Moment ist das Thema wirklich auch ähnlich wie die Burning Knuckler noch in den Kinderschuhen, aber durch die besseren Angriffswerte und die Möglichkeit, schnell auf hochrangige ECs zu kommen, ist es deutlich stärker als Burning Knuckler aus dem Start heraus. Und mit späteren Serien wird es auch noch besser. Kann man jetzt schon sagen.
Was sich mir jetzt als Frage stellt, im Prinzip die Mecha Phantom Beasts selbst sind ja wieder mal eher prädestiniert für Exit-Beschwörungen, während man ja mit den Tokens, die sie machen, keine Exit-Beschwörungen machen kann. Aber die sind ja wieder gut für Synchro-Beschwörungen, theoretisch. Ist es irgendwie auch möglich, die beiden Vorteile auszunutzen von beiden Beschwörungsarten, und beiden Extra-Deck-Arten?
Da ich selber ja Fan von dem Wind-Thema bin, würde ich ja sofort wieder den göttlichen Wind aus dem Nebeltal anführen. Als eine meiner bevorzugten Kombokarten. In dem Zusammenhang gleich wieder die beste Karte dazu. Der Genex Ellie Birdman. Nur mal ein Zug, der hier möglich wäre, so als Beispiel. Man nimmt sich eines von den Mecha Phantom Beasts auf die Hand, wenn der Wind liegt. Holt sich dann aus dem Deck den Mega Raptor. Wenn der spezial beschworen wird, wenn schon eine Spielmarke liegt, dann opfert man die, sucht sich gleich noch ein Mecha Phantom Beast vom Deck auf die Hand und baut aus den beiden Rang 7 oder Level 7 zack, seinen Ancient Fairy Dragon zusammen, holt sich den nächsten Feldzauber auf die Hand, noch ein Monster aufs Feld, oder man macht eben mit einem der Token in Level 6 Synchro-Beschwörung. Zum Beispiel entweder zum Orient-Drachen, wenn der Gegner ein Problem Synchro liegen haben sollte, was im Moment eher seltener vorkommt, oder zum Gaia-Ritter. Oder was später noch interessant ist, es gibt in Japan im Moment schon ein Synchro-Monster, Stufe 6, was andere Monster auf dem Feld beseitigen kann. Das ist aber bei uns leider noch nicht verfügbar.
Das wird auch länger nicht verfügbar sein. Leider.
Ja, warten wir erstmal ab, wann das zu uns kommen sollte. Ich glaube, bis dahin haben die Mecha-Fandom Beasts schon so viele Deck-Inkarnationen hinter sich.
Aber eine interessante Karte kriegen sie ja schon mal in der Edition jetzt noch. Das ist die Schnellzauberkarte Scramble. Die sagt, wenn dein Gegner mehr Monster kontrolliert als du, und das schließt Spielmarken aber aus, kannst du eine beliebige Anzahl von Mecha Phantom Beast Tokens opfern, und dann kannst du genauso viele Mecha Phantom Beasts aus deinem Deck spezial beschwören, wie die Nummer der geopferten Tokens entspricht, und die müssten dann in der Endphase ins Deck zurück.
Genau.
Was natürlich nicht passieren wird, weil bis dahin hat man die schon längst für XYZ-Beschwörung benutzt.
Na, im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass man alle Tokens bis auf 1 oder maximal 2 opfert. Meistens 3 Tokens liegen, 2 opfert man weg, holt sich 2 Level 4er aus dem Deck. Und da die beide durch dieses eine Token auf jeweils Stufe 7 steigen, baut man sich den Exit des Themas, nämlich den Dragosack, zusammen, hängt ein Material ab, beschwört noch 2 Token hin, tributet einen Token, schießt eine Karte vom Gegner weg und rennt den Schaden durch. So im Prinzip läuft das dann. Dann hat man immer noch 2 Token liegen, die den Dragosack schützen können.
Ja, also was ich dabei noch so ein bisschen, ja, ich sehe die Karte jetzt auch zum ersten Mal, aber was ich jetzt spontan mal irgendwie da als Problem ansehen würde, ist ja, dass diese Mecha Phantom Beast Monster ja quasi nicht vom Feld zu bekommen sind, solange die Token noch auf dem Feld liegen. Das heißt, der Gegner wird wahrscheinlich die Token irgendwie immer zuerst wegräumen, und Naja, sobald man dann weniger Monster hat als der Gegner, sind in der Regel auch die Token schon wieder weg. Deswegen, also ich weiß nicht, dann müsste man die Token wahrscheinlich in seinem eigenen Zug beschwören, um dann die Karte sinnvoll nutzen zu können, weil im gegnerischen Zug sind es ja immer die Token, die der Gegner zuerst zerstört.
Das ist leider das einzige Problem an der Karte.
Ja. Also das ist halt das Problem, dass der Gegner wirklich mehr Monster haben muss. Und das hat er ja in der Regel, wenn er mehr Monster hat, sind auch die Token in der Regel weg. Es sei denn, man hat sie jetzt halt in seinem eigenen Zug gerade beschworen.
Mhm. Wobei das natürlich dann wieder dem widerspricht, dass der Gegner ja eigentlich weniger die Tokens weg haben will, sondern doch eher die Monster, weil
ja.
Die Tokens haben ja null Angriff, null Verteidigung, verstopfen eigentlich mehr oder weniger das Feld.
Aber er muss
mit denen kann man auch nicht einfach so eine Exit-Beschwörung machen, während jedes potenzielle Phantom Beast, was du da mehr aufs Feld legst, ermöglicht ja immer noch eine größere Exit-Beschwörung.
Ja, aber er muss ja die Token zuerst wegbekommen, weil er sonst die Monster nicht wegbekommt, weil die alle sich schützen können, wenn Token liegen.
Stimmt.
Ja.
Im Prinzip ist es so, ist die Frage, kann ich meine Tokens beschützen, um meine Effekte vielleicht durchzubringen oder ja. Oder nichts. Wenn ich keine Tokens habe, machen meine Monster auch nichts mehr. Also.
Ja.
Ist recht einfach.
Das einzige Monster, was sich damit gut kombinieren lässt, ist wirklich der Tetherwolf. Der besagt, wenn er normal beschworen wird, kommt gleich ein Token dazu.
Ja, genau. Und dann halt Scramble und noch ein aus dem Deck.
Genau. Gut. Und dann baust du halt den in diesem Falle aus zwei Vierern, zwei Windvierern, wichtig, den Blitzchidori zusammen, legst deinem Gegner eine verdeckte Karte unter Stack, eine offene aufs Deck und hast dir dann einen gewissen Vorteil rausgeholt.
Ein Problem ist auch irgendwie, was ich sehe, ich frage mich immer, wieso spielen die Japaner nicht, wenn das so gute Karten sind, also es muss irgendwas haben, dass es derzeit, so wie es auch jetzt bei uns rauskommen wird, einfach nicht konkurrenzfähig ist, also sind zwar nette Kombos, aber für Competitive Play wird es wahrscheinlich zu schwach sein.
Es ist zu umständlich wahrscheinlich einfach.
Wahrscheinlich auch, weil Elemental Dragon und Prophecy nochmal ein ganzes Stück kranker sind als dieses Deck.
Oder Mermaid.
Da werden wir gleich, denke ich, auch noch drauf zu sprechen kommen, aber das ist ja einfach das Problem, dass Elemental Dragon und Mermaid und meinetwegen auch Prophecy einfach irgendwie so viel stärker als alles andere sind, dass man da sich erstmal irgendwie was überlegen muss, um da überhaupt noch ranzukommen. Wenn es überhaupt was gibt, was da noch rankommen kann. Also Evil Swarm vielleicht.
Weil das ich wollte es nicht sagen.
Ja.
Aber das ist ja nun schon wieder außerhalb von Tachyon Galaxy.
Was jetzt?
Ich meine das Evil Swarm Thema. Das ist ja im anderen Podcast abgehandelt worden.
Wobei, wir kriegen Evil Swarm Karte heraus.
Hm? Ja.
Wir kriegen eine wichtige Evil Swarm Karte in dem Set. Das ist der Kairoken.
Hast du
angesprochen im letzten Podcast?
Der Kerry Keon.
Oder Kerry Keon, der Umfährer.
Was macht der?
Der Gute.
Ja, das ist genau wie bei wie dem Constellar Sombra. Das sind ja beides so die Ergänzungskarten hier in Tachyon Galaxy, die aus Constellar und Evil Swarm wirklich richtig turnierfähige Decks machen, die auch Turniere gewinnen können.
Ja.
Ist ganz schön schlau von den Konamis, oder?
Natürlich.
Erst hier den Arsenal 7 rauszubringen, so mit dem ganzen Support.
Als hätten sie es geplant.
Und dann noch eine einzige wichtige Schlüsselkarte in Tachyon Galaxy reinzuschmeißen. Wobei man ja sagen muss, das Set ist jetzt nicht nur wegen den zwei Karten gut.
Nee.
Aber bevor wir zu den richtig krassen Karten des Sets kommen, kommen wir vielleicht mal noch zum Thema, was bestimmt den Fungi total freut. Harpyon. Ich habe gehört, du magst Harpyon.
Hast du das?
Ja.
Also ich bin immer ein Freund von Themendecks gewesen, die es früher mal gegeben hat, die mehr oder weniger so ein bisschen belächelt wurden und dann mit einem Booster plötzlich ein, zwei, drei Karten dazu bekommen haben und das Deckthema einfach mal richtig gepusht haben. Ich war zum Beispiel auch schon lange Grabwächter-Spieler, bevor der Anwerber draußen war. Und habe das Deckthema ziemlich erfolgreich gespielt. Und jetzt kommen plötzlich für die Harpyon in diesem Set drei Karten raus, die einfach mal sagen, wow, das Thema springt jetzt ein ganzes Stück nach oben und ist auf der Turnierszene plötzlich auch mal vertreten. Und zwar ist
es, also am besten ist da wahrscheinlich der Harpyon Channeler, oder?
Das ist definitiv das Schlüsselmonster, was in dem neuen Deck vorhanden sein wird. Und zwar sagt der Channeler, dass man eine Harpienkarte von der Hand abwerfen kann. Er ist ein Level 4 Monster mit dem typischen Harpienwerden von 1-4 zu 1-3. man wirft eine Harpienkarte ab, um ein Harpienmonster aus dem Deck in die offene Verteidigungsposition spezial zu beschwören. Darf den Effekt nur einmal pro Spielzug benutzen. Und wenn man noch ein Monster vom Typ Drachen kontrolliert, wird die Stufe vom Harpies Channeler zu Stufe 7. Und solange sie auf dem Feld oder im Friedhof liegt, wird sie als Harpy Lady, also als Harpy behandelt. Was in dem Fall noch wichtig ist, wenn es um die Jagdgründe der Harpien geht, den Feldzauber der Harpienkarten selber. Solange der auf dem Feld liegt und eine Harpie beschworen wird, egal ob normal oder spezial, zerstört man auf dem Spielfeld eine Zauber- oder Fallenkarte. Das heißt in dem Fall, die Karte, die man abwirft, nutzt man dazu, um ein Monster spezial zu beschwören und noch eine Zauber- oder Fallenkarte zu zerschießen. Was für ein Thema einfach mal sagt, ich mache aus einer Karte plus ein. Und das ist ja nur mal das Monster, was drin ist.
Was natürlich ungünstig ist, ist, wenn der Gegner irgendwas hinten liegen hat, also wenn er nur eine Zauber-Fallenkarte hat, die er anketten kann an den Effekt. Weil dann musst du ja, wenn dann die nächste Harpie kommt, schon die Feldzauberkarte selbst zerschießen.
Dann ist
das ja nicht optional.
Aber das ist richtig, der Effekt ist leider nicht optional. Man muss auch eine von seinen eigenen wählen.
Aber dass man auch seine eigenen zerstören kann, ist mit dem neuen Thema eigentlich gar nicht mal so schlimm. Denn es gibt ja das Hysteric Sign, was jetzt auch neu rauskommt.
Genau,
die permanente Zauberkarte, die einem dann einen vornehmen Egotisten vom Deck auf die Hand sucht. Den gab es ja schon länger. Aber der Witz an der Karte ist ja auch vor allem, dass wenn sie dann zerstört wird, man sich in der Endphase drei HP-Karten vom Deck auf die Hand nehmen kann. Also das heißt, man zerstört mit diesem Hunting Ground dann einfach sein eigenes Hysteric Sign und macht damit irgendwie plus 3, was natürlich irgendwie relativ krank ist.
Richtig. Also Dieses Hysteric Sign ist die eigentliche Schlüsselkarte in dem Deck. Jetzt mal abgesehen von dem Channeler. Weil das Sign sagt einfach, ich mache damit immer oder praktisch immer plus 3, wenn ich es ausgespielt habe. Entweder ich zerschieße es selber oder der Gegner muss es irgendwie vom Feld nehmen. Und wenn es vom Feld verschwindet, sucht man sich einfach das Setup für den nächsten Zug wieder zusammen. Nimmt sich einen Channeler auf die Hand, eine andere Harpienkarte und die Königin, um sich seinen Feldzauber wieder zu suchen. Und schon kann man im nächsten Zug im Prinzip den gleichen Spaß nochmal machen.
Man kann sich doch auch den Feldzauber selber mit der Karte suchen. Das ist ja nicht auf Monster beschränkt.
Ja.
Wenn er als Harpienkarte gilt, dann ja.
Ja, ist ja Harpien.
Jagd und der Harpien. Sollte, ja.
Ja.
Unki, jetzt hast du gesagt, das Deck macht einen großen Sprung. Wie weit geht denn der Sprung?
Also definitiv nicht auf Tier 1. Ich würde es in Richtung Tier 2 einordnen. Aufgrund einer Karte, die im Cosmo Blazer schon rausgekommen ist. Und wie ich vorhin schon mal angesprochen hatte, nämlich der Blitz-Chidori. Im Prinzip mit den zwei Harpien, die man sich sucht, baut man in der Regel diesen Chidori zusammen. Bounce das, was der Gegner hat, wenn man es nicht vorher schon zerschossen hat. Und prügelt ihn einfach mal nieder, wenn man es so will. Und den Vorteil, den man mit dem Hysteric Sign aufarbeiten kann, den kann der Gegner nur sehr schwer aufholen. Und da man mit dem Egotisten, den man sich mit dem Hysteric Sign suchen kann, auch die Harpien-Schwestern beschwören kann, die genau wie der Egotist noch aus uralt Metal Raiders stammen.
Ich wollte gerade sagen, würdest du die spielen? Weil die kannst du doch, glaube ich, nicht normal beschwören, die Teile.
Das ja. Aber man kann sie mit dem Egotisten spezial beschwören. Wenn man sie nicht braucht, wirft man sie einfach für den Channeler in den Friedhof sucht sich halt eine andere Harpie aus dem Deck. Und wenn man zwei von denen auf dem Feld hat, baut man sich einen Proton Strike Bouncer oder einen anderen Level 6er, den man gerade braucht, Rang 6er, den man gerade braucht, und kontrolliert damit auch wieder das Feld.
Gut, also im Prinzip kriegt ja das Harpien-Deck sogar noch mehr oder weniger noch mehr Support durch, weil zufälligerweise, wenn man das jetzt mal so sagt, ganz so zufällig ist es natürlich nicht, weil auch die Phantom Beast-Flugzeugteile ja auch Wind sind, ist ja hier auch der Wind-Elementarlord drin, der Wind-Rose. Würdest du den in einem Harpyen-Deck spielen?
Ich bin allgemein kein Fan von den Elementarlords, muss ich sagen.
Okay.
Warum? Zum einen brauchen wir ein gewisses Setup, nämlich bei dem Windlord ist es genau wie bei den anderen, in diesem Falle 5 Windmonster im Friedhof zu haben. Vorher liegt er einfach mal tot auf der Hand rum. Und wenn er kommt, zerstört er beim Gegner alle Zauber- oder Fallenkarten, die er hat. Nur, das brauchen wir in diesem Deck eigentlich gar nicht, weil wir den Hunting Ground haben, der uns so oder so alles zerschießt. Und weil wir den Blitzchidori haben, der womöglich die letzte verdeckte Karte, die der Gegner noch hat, entweder zur Aktivierung zwingt oder sie unters Deck legt. Und da überwiegt der Nachteil von dem Windlord meiner Meinung nach doch eher, denn wenn er das Feld verlässt, ist die nächste Battlefield einfach mal weg. Was und in diesem Deck macht er nicht einfach mal so Vorteil wie ein Grandfoil, der noch ein Monster wieder beschwört, oder ein Molin Glacier, der zwei Handkarten klaut. Das, was er einen Vorteil machen könnte, das hat man durch den Feldzauber alles schon rausgeholt.
Also im Prinzip, die Karte ist ja nicht schlecht. Das Problem ist nur meistens, wenn ein Bossmonster sagt, zerstöre alle Zauber- und Fallenkarten vom Gegner, dann haben die meistens da hinten eine Antwort auf das Bossmonster, weil oft spielst du halt gern das Bossmonster, nachdem du die Zauber- und Fallenkarten zerstört hast. Also das ist ja mal was Grundlegendes. Ansonsten, das, was ich cool an dem finde, wenn man jetzt dieses Harpyen-Ding da weiterspinnt, also größtes Problem an den Harpyen noch immer ist, ihre Werte sind scheiße. Also, ja. Also wenn es keine Exits oder irgendwas gäbe, würden die Karten nichts ändern. Aber so im Prinzip, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man so einen Harpyen-Channeler hat und dann einmal eine Harpyen-Karte abwirft, hast du, nehmen wir an, wir haben ein Windmonster, so eine Harpyen-Windmonster, hast du ein Monster im Friedhof, dann beschwörst du noch eine Harpyen, ist das dritte Windmonster insgesamt, dann machst du ein Exceed, am besten der Lightning-Chidori, hast du 4 Windmonster, das heißt, wenn du einen Channeler und eine Harpyen auf der Hand hast, resultiert das am Schluss in 4 Windmonster und im Vergleich halt zu den Harpyen hat er trotzdem 2-8 Angriff, das heißt, du brauchst dann noch eine Harpyen-Karte, irgendwie, irgendein Harpyen-Monster drin im Friedhof, und dann kannst du einfach einen 2-8er hinlegen und wenn der Gegner halt verdeckte Karten hat, die er wahrscheinlich gegen das Deck nicht setzen würde, die nicht chainen kann, gib's dann einfach. Also so schlecht, unter Anführungszeichen, ist er nicht.
Was natürlich auch noch sehr gut im Harpyen-Deck ist, ist die gute alte hysterische Party, die ja dann ja, bis zu 5 Harpyen-Monster vom Friedhof wieder spezial beschwören kann. Also da wirft man ja eine Karte ab und beschwört dann so viele Harpyen-Monster vom Friedhof wie möglich. Das ist natürlich auch eine unglaublich starke Karte. Also wenn man das
hätte. Wir haben ja damals mit dem zweiten Supportschub, ich weiß gar nicht mehr, wo waren das drin, waren die
in dem Deck? Das kommt aus dem ganz alten Deck. Oh. Naja, je nachdem, wie viele Monster du dann holen kannst, kannst du dann halt auch mal so einen Instant Shock Master, vielleicht noch einen Chidori oder so dazulegen. Aber du brauchst halt, das ist wiederum der Nachteil, du brauchst halt irgendwie das Setup im Friedhof. Das kriegt man mit dem Channeler natürlich, ja, wenn man die Kombos richtig zieht, kriegt man das natürlich relativ schnell hin, gut, aber wenn man jetzt irgendwie nur die hysterische Party hat und das Setup nicht im Friedhof bekommt, kann es halt auch mal tot kommen.
Aber der Wind Elemental Lord erscheint mir persönlich jetzt erstmal als der schlechteste von den Elemental Lords. Nicht mal unbedingt deswegen, weil sein Effekt so schlecht ist, obwohl er natürlich nicht gerade passend ist, wie Claudio schon erklärt hat, sondern mir fallen einfach im Vergleich zu Feuer, Wasser, Erde und schieß mich tot, fallen mir einfach jetzt keine so richtig guten Windmonster ein, die man so häufig in einem Deck spielt, dass man da wirklich solide 5 einfach mal im Friedhof kriegt. Außer jetzt vielleicht Harpyen.
Na, Drag Unity vielleicht noch. Oder halt Mecha Phantom.
Drag Unity, ja.
Weil ich selber spiele ja Decks um den Divine Wind of Mist Valley. Da bekommt man schon relativ schnell Windmonster rein, wie den Genex Sprenglifter oder auch den Reborn Tengu. Aber schnell auf 5 zu kommen, ist eigentlich wirklich nur mit diesem Harpyen-Deck möglich.
Man muss sie auch irgendwie wieder rausbekommen, wenn man dann mehr hat als 5. Also man muss ja auch irgendwie die Option haben, die Windmonster wieder rauszubekommen, wenn man mehr als 5 hat.
Stichwort
Friedhofskontrolle.
Daigusto Emerald.
Ja.
Ah ja, im Gusto-Deck geht das übrigens auch noch. Danke für die Hilfe.
Geht das ich auch im Gemnite-Deck?
Weiß gar nicht, haben die überhaupt Windmonster?
Weiß ich nicht.
Ich glaube, die meisten von denen sind eh Erde.
Aber jetzt, wenn wir gerade mal so schön bei den Windmonstern sind, es gibt ja auch so ein Windmonster, das gehört zu einem kleinen Set von Drachen an, die so im Vorfeld schon ziemlich für Furore gesorgt haben. Nämlich die Elementardrachen. Der Windvertreter von denen ist Tempest, Elemental Dragon of the Cyclones. Und der sagt im Prinzip, du kannst zwei Drachenmonster oder Windmonster, also und oder Windmonster von deiner Hand oder deinem Friedhof außer dieser Karte verbannen. Dann kannst du ihn spezial beschwören von der Hand oder vom Friedhof. Und während der Endphase vom Gegner, wenn die Karte spezial beschworen wurde, gibst du sie auf die Hand zurück. Außerdem kannst du diese Karte noch abwerfen zusammen mit einem anderen Windmonster und kannst ein Drachenmonster von deinem Deck auf die Hand nehmen. Und wenn die Karte hier verbannt ist, kannst du ein Winddrachenmonster von deinem Deck deiner Hand hinzufügen und du kannst den Effekt nur einmal pro Zug machen. Ganz schön viele Effekte und an sich klingt das für mich alles ziemlich, wie soll ich sagen, ja, viel also Tech. Es klingt so, als wäre es in fast jeder Situation irgendwie anzuwenden, was die Teile wahrscheinlich auch so stark macht.
Die Frage ist halt, was suchst du außer ihn selbst, welches Winddrachenmonster?
Ja gut, bei Wind, wie gesagt, hat man das ja gerade mal schon, das Thema, bei Wind sind die Optionen wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkt, auch wenn man bedenkt, dass es dasselbe auch noch für Feuer, Wasser und auch noch Erde gibt, sieht die Sache wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus.
Ja, aber die Elementardrachen haben ja alle die gleichen Effekte, also jeden kannst du spezial beschwören, indem du zwei Typ Drachen oder Elementtyp im Friedhof hast und die entfernst halt von der Hand oder vom Friedhof. Und der zweite Effekt ist halt immer, dass er in der Endphase immer wieder zurück auf der Hand kommt, damit du ihn immer wieder verwenden kannst, also in der gegnerischen Endphase. Und dann haben sie halt verschiedene Effekte. Der eine zerstört, der eine sucht, der andere, keine Ahnung, discardet oder ja, legt zurück.
Und wenn sie removed sind, können sie auch jeweils immer noch einen suchen. Also
genau, dann triggern die
Drachen von ihrem Element. Ich glaube, was man in dem Themendeck an sich dann sucht, sind doch immer diese kleinen Drachen dann, die großen Drachen wiederum beschwören. Die kleinen Elemental Dragons.
Die gibt's aber bei uns leider noch nicht.
Achso.
Ah, das ist
vielleicht gut. Erklärt mal gerade einer, wenn wir jetzt bei dem Themendeck sind, wie eigentlich das Themendeck mit diesen Teilen so richtig funktioniert.
Am Anfang funktioniert es so, dass man in der Regel jeden Drachen dreimal spielt, wenn man es als reines Elemental Dragon Deck spielt, und dann im Prinzip zwei entfernt, um einen dritten zu rufen, und für die zwei entfernten sich gleich zwei neue auf die Hand holt vom Deck. Das heißt, selbst der angebliche Nachteil, den man dabei macht, hält sich dadurch sehr in Grenzen, weil man ihre eigenen Vertreter einfach gleich wieder auf die Hand holt.
Ja, man muss dazu sagen, dass der Effekt von jedem Elemental Dragon nur einmal pro Zug aktiviert werden kann. Ansonsten, könnte man das ja machen, bis man keine Elemental Dragons mehr im Deck hat.
Das stimmt. Also ich kenne ein paar Deckvarianten darum. Eine arbeitet zum Beispiel auf das Gesicht des Todes hin, was einfach mal alle entfernten Karten wieder ins Deck zurückmischt. Hallo, ich habe meine Drachen alle wieder. Interessant ist noch, alles, was man von den Drachen im Friedhof liegen hat, ist im Prinzip nie tot. Wenn man drei Drachen im Friedhof liegen hat, kann man einen davon sofort wieder spezial beschwören, indem man die anderen beiden aus dem Spiel nimmt. Das heißt, die loszuwerden ist verdammt schwer. Und selbst mit nur einer Karte in der Hand können die mit ihrem Friedhof, wenn sie vorher für ihre Effekte abgeworfen wurden, immer noch perfekt arbeiten.
Aber heißt das, wobei man ja noch dazu sagen muss, dass die Teile bis zu 2800 ATK aufweisen. Mhm. Was auch eine ganz schöne Bank ist.
Ja, die haben immer kombinierte Werte von 4600 Punkten. Das reicht von 3000 Verteidigung bei dem Erddrachen bis hin zu 2,8 bei dem Feuerdrachen im Angriff. Und interessant ist noch, dass sie in ihrem Deck eine eigene Zielkarte bekommen haben, nämlich das Treasure Sword of the Seven Stars, was einfach mal ein Level 7 Monster von der Hand aus dem Spiel entfernt und zwei Karten ziehen lässt.
Ja, und der Level 7 kann dann gleich wieder seinen Effekt aktivieren. Obwohl man ja eigentlich sagen muss, dass die beste Zielkarte, die sie haben könnten, die gibt's ja eigentlich schon lange mit Superverjüngung. Superverjüngung kann man ja in Endphase für jeden Drachen, den man abgeworfen hat, dann eine Karte wieder ziehen und man wirft ja ganz viele Drachen in diesem Deck ab. Und also das ist einfach nur noch krank. Man aktiviert Superverjüngung und zieht dann in der Endphase irgendwie 5 oder 6 Karten nach. Ja, danke schön. Das natürlich, also das ist schon fast wie dieses Spellbook of Judgment Day. Ich glaube, ich habe es jetzt schon ziemlich oft gesagt, aber es sind einfach kranke Karten, die da rauskommen. Und Superverjüngung war schon immer eine kranke Karte und es hat quasi nur noch das richtige Deck dazu gefehlt.
Also ich naja, Exodia war damals noch nicht stabil genug.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Konami die Superverjüngung nicht auf dem Schirm hatte, wo sie die Drachen hier designt haben.
Das ist immer so, dass sie erst später drauf haben. Ich habe eine Frage, und zwar, es steht ja oben auf der Karte, dass du den Effekt von dem Drachen, also du kannst sowieso immer nur den Effekt von einem Elemental Dragon of Cyclones zum Beispiel nützen und auch nur einmal pro Zug. Jetzt sind das sind ja eigentlich 3 verschiedene Effekte, die der Drache hat, ja? Das heißt, wenn ich ihn jetzt abwerfe, um was zu suchen, heißt das ja dann, wenn ich ihn entferne, kann ich mir keinen anderen suchen.
Genau.
Das heißt, man muss halt schon das Richtige, also du kriegst nicht alle 3 Effekte in einem Zug, ja? Also du kannst dich für einen entscheiden und musst Richtig. Halt taktisch entweder im nächsten Zug erst auspacken, wenn du die Effekte frei nützen kannst für alle 3, oder du machst es halt gleich und sagst, scheiß drauf, den einen discarde ich, dann suche ich halt nur für den anderen. Also das ist halt wichtig zu beachten, weil das sind so Kleinigkeiten, die ändern die Spielbarkeit von einer Karte. Ja. Also nicht so unfair.
Aber weil ich noch eine Sache anmerken möchte, und zwar, gerade durch diese Abwurfeffekte, die diese Drachen haben, sind die nicht nur für dieses Komplettdeck um alle 4 prädestiniert, sondern können auch jeweils in ihren Elementdecks eingesetzt werden. Der Wasserdrache zum Beispiel triggert auch die Effekte von den Atlantischmonstern. Das heißt, mit dem kann man einfach mal auch mal eine Heavy Infantry abschmeißen. Kann in diesem Falle bei dem Wasserdrachen ein Monster vom Deck auf den Friedhof legen. Und dann, was weiß ich, mit einem Marksman in eine Karte schießen. So als Beispiel.
Und muss man ja eigentlich sagen, eigentlich sind die ja cool designed, ja. Sie sind so designed, dass man ein eigenes Deck mit ihm bauen kann, sind aber auch so designed, dass man sie noch in anderen Decks wunderbar spielen kann. Ja, wären sie dann nur nicht wieder so krass stark, wie sie mir jetzt vorkommen.
Wir sollten, glaube ich, mal die ersten 2 Turniere abwarten, um zu sehen, was sie dann am Ende wirklich reißen
kann. Naja, man kann ja auch einfach mal einen Blick nach Japan werfen. Gut, da haben wir jetzt schon die kleinen Drachen, aber ich habe mir da halt schon auf Shriek Today schon mal so ein paar Listen irgendwie angeguckt, nicht Listen, sondern Turnierergebnisse. Und Elemental Dragon war immer ganz oben, also irgendwie kam es mir so vor, als ob es immer entweder Elemental Dragon oder Prophecy war und dann war immer noch manchmal ein bisschen Evil Swarm und ganz manchmal ein bisschen Laval oder so nochmal dazwischen.
Also sie werden definitiv herrschen. Da gibt's keine Frage. Das hat Japan schon vorgezeigt und bei uns am besten, sie hauen noch eine TCG-Only rein, die das Deck noch besser macht und dann ja, gute Nacht.
Nee, darf von den TCG-Onlys sowieso noch keine kennen. Warten wir mal ab.
Eine kennen wir. Die Sneak-Karte.
Ja, okay, stimmt.
Desert-mäßig.
Es ist doch witzig, dass immer wieder die stärksten Karten, die am Ende rauskommen und alles dominieren, irgendwie immer wieder Drachen sind, oder? Ob das so gewollt ist? Weil ich meine, die bringen jetzt eine ganze Latte von Elementar-Monstern raus, hier Elementar-Lords. Dann kommt in einer Edition irgendwie so ein komplettes Set Elementardrachen, die sind einfach mal besser.
Das stimmt. Ich glaube, Das liegt in der Natur des Drachen, dass er einfach stärker ist.
Ich glaube, Drachen kranken nur an einem Problem. Es gibt zu wenige mit 4 Sternen oder weniger.
Ja.
Herr Drachen wird halt gut, Entschuldigung. Kleine Monster gemacht.
Das ist vielleicht ein günstiger Zeitpunkt, um mal wieder eine Frage zu stellen. Und zwar hat der Oetschmann, wunderbar passend hier dazu, was wir gerade diskutiert haben, die Frage gestellt, wie findet ihr diesen Trend, von den Konami fährt, dass neue Themen, die erscheinen, immer stärker zu werden scheinen und das teilweise in extremen Maßen? Als Diskussionsgrundlage nimmt er auch die Elemental Dragons sich zum Vorbild, vorausgesetzt, die kleinen Brüder kommen zu uns und vielleicht auch Evil Swarm. Die Frage kann ich dem Oetschmann vielleicht mal ganz kurz beantworten. Und zwar muss Konami die Karten immer stärker machen, weil sonst gibt's einfach keinen Grund, dass die Leute noch die neuen Sets kaufen. Weil wenn die alten Decks stärker immer noch sind und die dann irgendwelche neuen Subtypen rausbringen, die aber schwächer sind, warum sollte man sich die kaufen? Macht halt keinen Sinn. Bei anderen Spielen kann das umgangen werden, wie zum Beispiel bei Magic the Gathering oder Pokémon gibt's einfach die Rotation. Das heißt, wenn ein neues Set rauskommt, fliegt ein altes raus. Das heißt, man muss die Stärke von Karten oder von Themendecks nicht kontinuierlich erhöhen, sondern die hält sich im Prinzip die Waage. Man kann irgendwann mal wieder ein neues Thema rausbringen, was vielleicht mal ein bisschen schwächer war als das Set davor, aber halt irgendwie ein anderes cooles Thema hat. Und weil das ältere, stärkere Thema rausrotiert ist und in dem jeweiligen Format nicht mehr spielbar ist, hält man halt eine konstante Stärke von den Karten halt aufrecht. Ich sehe da bei Yu-Gi-Oh! Nicht unbedingt einen Ausweg, wie man das umgehen kann.
Ja, Ausweg könnte ja zum Beispiel die Bandlist sein. Also wenn man mit der Bandlist die Decks aus dem vorherigen Format so weit abschwächt, dass sie dann halt nicht mehr so stark sind wie vorher, müssen die neuen Decks auch nicht mehr so krank sein. Also zum Beispiel hatten wir ja schon vor einem Jahr dieses Dreierformat mit, obwohl später ein Viererformat, mit Chaos Dragon, Rabbit, Insektor und Windup. Und Jirgia war ja durchaus von der Spielstärke her schwächer als diese vier Decks vor der Liste. Und dann wurden die aber mit der Liste alle so weit abgeschwächt, dass dann Jirgia irgendwie trotzdem noch ins Meta gepasst hat. Und wenn man jetzt sowas mit der letzten Liste, zum Beispiel mit Vermail auch gemacht hätte, oder mit Firefist, oder, ja gut, Firefist wäre ein bisschen seltsam gewesen, weil es da gerade erst rauskam, aber trotzdem, wenn man sowas halt auch gemacht hätte, sowas in der Art, dann hätte man jetzt auch nicht so mega kranke Karten rausbringen müssen. Also der Wind-Up Loop oder dieses in die Insektor-Kombos, die damals rauskamen, die waren ja auch schon grenzdebil irgendwie. Und das ist bei diesem Boost halt irgendwie wieder genauso. Also das finde ich nicht mehr schön, wenn dann die Decks so stark werden, dass sie quasi nur noch OTKs rausklatschen. Man gar nicht mehr in dieses richtig taktische Spiel kommt, was man vor ein paar Jahren mal hatte.
Ja, aber das Problem an so einer Bandlist ist ja eben, die wird immer länger und immer länger. Irgendwann hat da niemand mehr einen Durchblick. Es ist einfach so. Und das zweite Problem ist bei so einer Bandlist, sie ist nicht vorhersehbar. Während du bei einem Rotationsprinzip immer genau weißt, alles klar, zu diesem und diesem Stichtag werde ich diese und diese Karten nicht mehr verwenden können. Bei einer Bandlist ist es einfach immer diese endlose Spekulation, wird die Karte verboten, wird sie nicht verboten, und du musst in dem Moment auch wieder Angst haben um die Werte deiner Karten. Und du musst spekulieren, wenn du dir vorher ein Deck baust, macht es jetzt noch Sinn, sich dieses Deck zuzulegen, oder kann ich das dann nicht mehr spielen? Das ist halt echt ein Problem.
Aber ich denke, wir sollten jetzt aufpassen, dass wir nicht in ist eine Set-Rotation sinnvoll Podcast abdriften.
Das ist ja richtig, aber wir haben ja im Prinzip nur kurz die Frage vom Östmann angegangen.
Angeknabbert, ganz kurz.
Ja. Ja, auf jeden Fall, ich denke mal, so ein bisschen konnten wir trotzdem Östmann auf die Sprünge helfen, warum das so ist, wie es ist. Das ist halt ein Problem, was sag ich mal, das Prinzip von Yu-Gi-Oh! Nun mal beinhaltet, so wie das Spiel aufgebaut ist. Und so wie es derzeit aussieht, gibt es aus dem Schlamassel auch keinen richtigen Ausweg. Also stellt euch mal drauf ein, dass die Karten immer stärker werden. Ja, so ein bisschen Verstärkung kriegen ja auch noch die Firefists jetzt in Taichung Galaxy. Aber eigentlich ja mehr oder weniger nur durch so einen neuen Exit, der da rauskommt. Der heißt Cardinal Commander. Toller Name. Braucht 2 Level 4 Firefists und du kannst 2 Materialien, also du musst auch gleich beide Materialien abhängen. Und kannst dann 2 Feuerformations- oder Feuerfaustmonster in deinem Friedhof wählen. Die werden ins Deck zurückgemischt. Ja, und dann kannst du auch noch 2 Karten vom Feld des Gegners wählen, die werden auch ins Deck zurückgemischt.
Der erinnert mich so ein bisschen an diese Madolche Queen Tiara Vision, ja, oder Tiara, dass man halt 2 abziehen, abhängen muss und nicht nur einen.
Was halt ziemlich krass ist, weil die Tiara Mizu war ja eigentlich schon so eine Karte, wo sie gesagt haben, mit der wird vielleicht das Madolche spielbar, ist dann aber im Prinzip daran gekrankt, dass das Madolche-Thema an sich nicht so gut ist. Mhm. Aber wenn du jetzt was Vergleichbares bei sowas wie Feuerfaust hast, die ja sowieso schon total Tier 1-Deck sind, dann finde ich das ziemlich krass. Auch wenn auch der nur 1800 ATK hat.
Ja, und vor allem kann man ja nicht nur zwei Karten vom Gegner irgendwie vom Feld entfernen, indem man sie wieder in sein Deck mischt, sondern man kann ja auch die eigenen Feuerfaustkarten und die eigenen Feuerformationen irgendwie wieder recyceln, indem man sie in sein eigenes Deck zurückmischt. Weil man hat ja in längeren Spielen Feuerfaust, jedenfalls war das bei mir so, als ich das gespielt habe, manchmal das Problem, dass ihm irgendwie die Bären ausgehen oder dass ihm die Tankies ausgehen und ja, dem wird dann halt auch irgendwie Abhilfe geschaffen dadurch.
Ja, der einzige Unterschied ist, du kannst halt nur offene Karten oder Karten im Friedhof vom Gegner wählen, was ihn jetzt nicht unbedingt schwächer macht, aber das heißt halt, nur weil es da schlecht steht, weil im Spoiler, da steht kompletter Schwachsinn. Das ist schlecht übersetzt, weil wähle insgesamt zwei Karten, die einerseits entweder offen am Spielfeld sein müssen, ja, oder im gegnerischen Friedhof. Das ist da irgendwie auf ETCG nicht gut übersetzt worden.
Da muss aber jemand auf die Finger klopfen. Aber Gamma hatte ja eben auch schon das Thema mal Deutsche angesprochen. Und die Tiramisu, die wir so als Bossmeister an dem Thema haben. Es gibt eine Karte im neuen Set, die dafür sorgen wird, dass mal Deutsche auch wieder ein Stück besser wird.
Ja, habe ich auch schon gesehen.
Ja, das ist diese schöne Eule, die auf Wikia als wie wurde übersetzt? Mal deutsche Uhrchen übersetzt wird.
Fast so gut wie Game Night.
So ungefähr. Nee, die Eule kann einmal pro Spielzug ein Monster aus dem eigenen Friedhof entfernen. Und das muss nicht mal deutsche Monster sein. Und ein mal deutsche Monster aus dem Deck Spezial beschwören. Sie selber ist Stufe 3. Würde also in der Regel diesen schönen Hund, den Croissant, holen und beide zu MX selber Beschwörer überlagern, um dann gleich noch ein Monster aus dem Deck zu holen. Und es gibt einmal deutsche Monster, was, wenn es normal beschworen wird, ein anderes von der Hand spezial beschwört. Das heißt, in diesem Falle könnte man sich einen Level 4er von der Hand, könnte man das Monster nehmen, könnte sich die Eule von der Hand spezial beschwören und hat danach ein Feld aus Beschwörer und Tiramisu liegen. Plus passendes Material im Friedhof. Oder man hat schon einmal Deutsche am Feld und kann sich das andere komplett zusammenbauen, wie man will.
Man kann sich ja auch mit dieser mit diesem Uhuchen, kann man sich ja eigentlich auch dann den Boten aus dem Deck spezial beschwören, der, wenn man eine Dolche Biest auf dem Feld hat, dann direkt eine Dolche Zauberkarte vom Deck auf die Hand sucht.
Genau.
Genau. Also, ist auch nicht schlecht.
Das ist eine gute Karte.
Ja. Andererseits muss ich nochmal eben sagen, man muss ja ein Monster von seinem Friedhof irgendwie banishen. Und Madolche spielt man ja nicht besonders viel Monster, die dann im Friedhof landen.
Improvisiert.
Idealfall eigentlich gar keins, nein.
Also es gibt zwei Möglichkeiten in dem Fall. Zum einen typische Handtraps zu spielen.
Ja,
Max also C. Wähler oder Max C. Und die andere Möglichkeit ist...
Oder jetzt diesen, wenn jetzt... die Elemental Dragons Meta werden, spielt man ja vielleicht für diesen Droll und Lockbird.
Ja. Der wäre auch eine Variante. Und es gibt mal deutsche Decks, die bauen sich neben dem mal deutsche noch die CG-Monster ein. Und würden in dem Fall dann zum Beispiel einen Kriegswolf drin liegen haben oder einen Schläger. Und den dann einfach entfernen.
Okay.
Sonst, ich wüsste doch coole Monster, die wir noch nicht erwähnt haben.
Dann schieß mal und zwar,
es gibt ein Exit, Stufe 5, das heißt Shark Fortress, ist für folgende Decks interessant, Decks, die einfach dich in einem Zug umschneiden wollen. Ist so, also Stufe 5 hat 2 für Angriff, folgende Effekt, also kannst du mit irgendwelchen 2 Stufe 5 Monstern beschwören, häng ein Material ab, sag ein offenes Monster, das du kontrollierst, kann zweimal angreifen. Das ist immer recht gut, weil er allein hat 2 für Angriff, das heißt im schlechtesten Fall mache ich es auf mich selbst und ich habe einen Megalord, der zweimal angreift. Und dann hat er noch den zweiten Effekt, solange er offen liegt, muss der Gegner, falls er angreift, muss er den Shark Fortress angreifen. Das heißt, da kann ich jetzt irgendwas daneben liegen haben, das schwächer ist, er muss den 2-4er angreifen. Also er muss zuerst meinen Shark Fortress handeln, bevor er überhaupt zu meinem Board kommt. Und gespielt wurde die Karte, glaube ich, zum Beispiel im Windup, weil die haben den halt einfach als OTK-Karte gemacht. Die haben halt dann nicht einen... nicht den Tiras gemacht, sondern einfach Shark Fortress, du bist tot. Brauchst du keine Karten zu schießen, wenn ich dich gleich umschneiden kann.
Richtig. Ja, oder man macht halt den Volkasaurus, wenn der Gegner noch ein dickes Monster liegen hat, und ist er auch tot.
Richtig. Klingt auf jeden Fall probat. Ich weiß nicht, gut finde ich persönlich jetzt auch den Gauntlet-Shooter. So ein Rang 6 Exceed, was halt einfach, wenn es eins abhängt, ein anderes Monster zerstören kann. Finde ich halt ziemlich kompromisslos und mit seinen 2-4 ATK auch noch ganz okay.
Und bis zu zweimal pro Zug, wie wir heute herausgefunden haben.
Genau,
das halt also wenn das ist stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay, das ist wirklich cool. Das, ja, macht den ja noch mal, das macht den auf einen Schlag nochmal viel, viel besser. Cool.
Das einzige Problem ist halt, ja, wie immer, der spärliche Zugang zu Level 6 Monstern für alle Decks. Ja. Es gibt ein paar Decks, die können ihn dann gut spielen, und dann gibt es viele Decks, die werden ihn nie sehen. Ist halt traurig.
Ja, naja, das ist ja gut, sonst könnten ja alle dasselbe Deck spielen.
Also als Rang 4 Exceed würde ich den auch nicht so gerne sehen. Ich sag's ja nochmal.
Also was ich auch noch ganz interessant finde, ist hier dieser Summon Breaker, diese Feldzauberkarte, die halt sagt, während der Main Phase 1, wenn in dem Zug halt irgendwie drei Monster beschworen wurden, geht sofort in die Endphase. Also gerade bei dem, was zurzeit so abgeht, kann die ja einen Gegner ziemlich einschränken, aber ich vermute mal, mit solange drei MSTs halt erlaubt sind, ist es ziemlich witzlos, die ins Deck zu nehmen.
Ja, was ich sonst noch ganz interessant finde, ist Spellbook Judgment Day. Also ich glaube, da haben
wir gesprochen. Nicht wirklich.
Ja, also ich wollte das jetzt nochmal ansprechen, weil wir die Karte jetzt noch nicht spezifisch behandelt haben und man das irgendwie machen muss, wenn man über dieses Set redet. Ja. Weil ich glaube, ich habe, seit ich Yu-Gi-Oh! Spiele, noch nie so eine kranke Karte gesehen. Also es ist ja wirklich eine Karte, die aus einem, sagen wir mal, Tier 1,5 Deck auf einmal ein absolutes, ja, super Deck macht. Weil die einfach sowas von 4 Plus machen kann. Also das ist schon gar nicht mehr schön.
Ja, du solltest jetzt vielleicht langsam erklären, was sie macht.
Ja, gut, ja, das ist natürlich sinnvoll. Also es ist eine Schnellzauberkarte. Und nachdem man die aktiviert hat, kann man sich also es ist eine Spellbook-Karte, sollte man dazu sagen. Nachdem man sie aktiviert hat, kann man sich in der Endphase für jede Zauberkarte, die in diesem Spielzug aufgelöst wurde, eine Spellbook-Karte vom Deck auf die Hand nehmen. Und anschließend kann man noch einen Prophecy-Monster, was die gleiche Stufe oder eine niedrigere Stufe von der Anzahl der Spellbook-Karten, die man sich auf die Hand genommen hat, was so eine Stufe hat, kann man dann aus dem Deck spezial beschwören. Das heißt, was man dann versucht, mit dieser Karte zu machen, ist, dass man am Anfang von seinem Zug die aktiviert. Dann ist halt das Ziel, dass man mindestens drei Zauberkarten aktiviert, sodass man sich dann halt einmal in der Endphase drei Spellbook-Karten drei Spellbooks vom Deck auf die Hand nehmen kann. Und dann, dass man dann noch diese, wie heißt sie, Justice of Prophecy spezial beschwören kann. Und die Justice sagt dann ja, wenn ich in diesem Spielzug einen Spellbook aktiviert habe, und das habe ich ja, nämlich das Spellbook of Judgment Day, dann kann ich sie entfernen und mir noch ein Spellbook und die High Priestess auf die Hand nehmen.
Prophet. Ja.
Klingt ganz solide, ja.
Klingt nach einem stabilen Plus ziemlich viel.
Also klingt nach einem Kandidaten für die nächste List.
Ja, Standardzüge sind halt Book of Judgment, eine beliebige Anzahl an Upstart Goblins oder Toon Index und zack. Du musst überlegen, wenn du die und Toon Index hast, kann dir nichts mehr passieren.
Nee. Oder wenn du, ich meine, es reicht ja auch schon, wenn du die spielst und danach das Spellbook of Secrets, das dann ein anderes Spellbook aus dem Deck sucht, oder?
Mhm.
Ja, dann kommt irgendwie Secrets, Masters und dann noch was und dann hast du
ja. Na, dann kommt zuerst der Magician. Mit dem Secret suchst du immer den Spellbook Magician ausspielen, das Masters holen, Master aktivieren. Weil es gibt halt viele Spellbook-Karten, die entweder fordern, dass du eine weitere Spellbook-Karte von der Hand her zeigst oder dass du einen Spellcaster am Feld hast. Deshalb immer merken, wenn man das Spellbook macht, das Suchbuch, dass man sich damit immer einen Magician holt, wenn man keinen hat. Dadurch kann man dann alle anderen Karten, weil sonst kommt man drauf, oh, scheiße, der Loop funktioniert doch nicht, weil ich habe vergessen, dass ich einen Spellcaster brauche am Feld.
Was, glaube ich, auch ein beliebter Fehler mit dem Spellbook Judgment Day sein wird, gerade bei Spielern, die sich denken, ich kaufe mir jetzt mal Spellbook und gewinne das nächste Turnier, ist, dass man seine ganzen Zauberkarten ausspielt und dann irgendwie bemerkt, oh ja, ich muss das Spellbook Judgment Day ja vorher ausspielen. Verdammt. Ja, schade. Also ich denke mal, das kann durchaus auch noch irgendwie vorkommen, aber insgesamt schon eine ziemlich krasse Karte.
Von Mermail kommt ja auch was raus. Ist das, was da rauskommt, auch nochmal eine Bereicherung für das Deck, oder ist das jetzt stark genug?
Ich weiß, ich wüsste jetzt nicht noch von so einem mega krassen Mermail-Karte, die noch rauskommt.
Ich weiß nur, es war eine Mermail-Karte drin.
Ja, das ist eine Mermail-Karte. Aber ich persönlich würde
diese Usia bis...
Ja. Ich persönlich würde sagen, so richtig reinhauen wird er nicht.
Sagt ja, du kannst...
Also im Prinzip ist er nicht schlecht. Da steht halt, wenn du kannst den nächsten Monster, das du willst, kontrollieren und dann beschwörst du nächsten Monster, die also Stufe 4 oder niedriger, wo die gemeinsame Stufe entweder kleiner oder gleich von der Stufe ist. Das heißt, wir nehmen einfach an, du machst irgendwie so Toys, wirfst irgendwas ab, suchst CD, dann spielst du den OK-Abis aus, wählst Toys aus, legst Toys auf den Friedhof und beschwörst halt ein Level 4 und ein Level 3 Monster, also zum Beispiel eine Linde und einen Spike. Also im Prinzip, wenn du hättest, also er ist eigentlich nicht schlecht, weil überleg einfach, du discardest irgendwas, suchst dir oder hast du eine Gunde auf der Hand. Also im Prinzip, du kannst recht viel damit machen, weil du halt Abi Spike hast, der, wenn er ins Spiel kommt, einen Effekt hat. Oder du kannst dir eine Linde suchen. Also du kannst meistens immer Linde und einen Level 4er suchen, ja. Und Linde ist das beste Monster in dem Deck, weil Linde macht Lead, Linde macht alles, ja. Das, also ich glaube, die Karte ist gut. Und zwar in Japan wird sie wahrscheinlich deshalb nicht gespielt, weil, dass man da ein Level 7 Monster hat, ist nicht so arg wie bei uns, weil wir brauchen einfach nur diesen Toys haben. Und der Toys braucht nur ein Discard, das ist der sehr günstig. Und der sucht die OK-Abis gleichzeitig. Also eigentlich eine Combo, die schon aufgelegt ist. Das Toys sucht sie und sie spielst wieder aus und dann beschwörst du wieder zwei. Also ich glaube, sie ist gut.
Okay. Findest du die Karte ja irgendwie halbwegs gut? Diese Fallenkarte Pinpoint Guard?
Die ist richtig
wenn cool. Gegner... Ja, aber auch außerhalb von der Sneaky. Ich erkläre nochmal kurz, was er macht. Wenn der Gegner einen direkten... Nee, muss nicht mal direkten. Wenn der Gegner einen Angriff deklariert, kann ich die aktivieren. Wähle ein Level 4 oder niedriger Monster im Friedhof. Spezial beschwöre das in offener Verteidigungsposition. Jetzt kommt noch das kleine Sahnehäubchen. Das kann dann weder durch Kampf noch durch Karteneffekte in dem Zug zerstört werden.
Also im Prinzip ist die Karte, also so, von dem, was sie macht, ist sie sehr gut, ja. Weil im Prinzip, das ist so, er greift an, ja, passt, ich kann in den Zug nicht sterben. Außer du hast irgendwas, was zurück auf die Hand schickt oder irgendwie. Das Problem an der Karte ist halt nur, dass unser Format zum Beispiel derzeit so schnell ist, dass die Karte einfach zerschossen wird und du aktivierst sie halt nicht. Also nicht kettbare Karten sind in dem Format halt nicht am besten, aber sonst für Insektor zum Beispiel. Für Insektor zum Beispiel ist das super, ja? Weil Insektor hat immer Angst, dass es irgendwie getötet wird. Der greift an, zack, ich hole meinen Insektor und du kannst ihn nicht töten. Und im nächsten Zug töte ich dich. Also,
ich theoretisch.
Also so uninteressant ist auf keinen Fall.
Im Forum gibt es nur eine Diskussion drumherum. Entschuldigung. Forum gibt es nur eine Diskussion um die Karte. Und zwar im Final Countdown-Thread. Wo es einfach darum geht, mit dem Pinpoint Guard jedes Mal die Nullwache wiederzuholen, die dann im nächsten Zug gleich nochmal schickt. Aber hier haben wir auch wieder das Problem, der Gegner kann sich einfach bestimmte Optionen aufsparen und dann die Karte einfach schießen. Weg ist sie. Und das war's.
Über den Infernity Archfiend ist sie auch nicht unwitzig.
Ja.
Stimmt. ich hatte gerade nur noch an den Heiligen Kranich gedacht. Der kam mir so heute Morgen in den Sinn.
Plus eins.
Plus eins. Und dann aber in der nächsten Runde halt.
Ja, und dann spielt der Gegner Spellbook auf Judgment Day und sagt plus 10.
Aber im Prinzip, also wenn man halt mit solchen Karten kommt, muss man halt schon wieder überlegen, ist da nicht Call besser, was ich immer machen kann, was ich ketten kann?
Richtig.
Anstatt einer Karte, die halt situational ist, ja. Die ich wirklich nur machen kann, wenn ich erstens einmal anscheinend, wenn ich angegriffen wäre und dann, ja. Aber es ist im Prinzip keine schlechte Karte.
Wir haben übrigens noch eine sehr interessante aus dem Set vergessen, die mir jetzt gerade unter die Augen kommt. Und zwar der kleine Bruder vom High Avatar King Garunix. Wer das Feuer Structure noch im Kopf hat. Und zwar kommt jetzt sein kleiner Vogelfreund Garudonix in den Set mit raus.
kann folgendes, ist ein geflügeltes Ungeheuer, Attribut Feuer, Stufe 3, 700 Angriff, 1,7 Verteidigung. Wenn ein Feuerkönigmonster durch einen Karteneffekt zerstört wird, von deiner Feldseite auf den Friedhof gelegt wird, kann man den als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören. Und falls der vom Gegner irgendwie zerstört wird, egal ob durch Kampf- oder Karteneffekt, und auf den Friedhof geht, kann man einen Feuerkönig-Avatar-Monster aus dem Deck spezial beschwören. Leider kann man seinen großen Freund damit nicht holen, weil der ein High-Avatar ist. Aber er selber stellt erstmal eine solide Verteidigung dar und holt für spätere Züge zum Beispiel mal einen Barong aus dem Deck oder eben sich selbst.
Das heißt, er kann wirklich nicht den Dicken beschwören?
Kann er leider nicht.
Das steht Problem das im O-Link so drin, oder?
Also im englischen Text steht, der kann einen Fire King Avatar beschwören. Und der Große ist ein Fire King High Avatar. Mhm. Leider funktioniert das nicht.
Ja, vielleicht aber man ist kann es mit so wie X-Saver und XX-Saver. Also können sich auch beschwören, obwohl es eigentlich nicht dasteht.
In dem Fall funktioniert es leider nicht. Ich denke, das wird auch noch per O-Link bestätigt. Das Einzige, was man machen kann, ist mit ihm einen Kirin aus dem Deck spezial beschwören. Und wenn der spezial beschworen wird, kann man sich einen Fire King Monster vom Deck auf den Friedhof legen. Also packt man sich dann den Garunix in den Friedhof und spielt dann später den Kreis der Feuerkönigin, zerstört eins am Feld, holt eins aus dem Friedhof wieder, also den Garunix, und hat dann auch seine Combo wieder da.
Aber insgesamt ist doch, denke ich, sowas einfach zu langsam.
In seinem Fall ist es so, dass er auch seinen Schutz bietet. Wenn der Gegner jetzt wirklich mal versucht, alles auszupacken, weil er einfach mal kommt, wenn ein Monster zerstört wird, durch den Kampf. Und danach sagt er einfach mal, also mindestens dreimal kriegst du den nicht vom Feld, ohne dass was Neues nachkommt.
Ja. Das ist schade, okay. Weil sonst, wenn er den Dicken beschwören hätte können, wäre eigentlich sehr gut gewesen, aber so sinkt er in meiner Rangliste schon wieder tief runter.
Apropos sehr gut, wir sind ja auf den Nenner gekommen, dass Prophecy und auch die Four Dragons ein ziemlich gutes Deck darstellen, aber der Nimrod Hellfire, der will es genau wissen, der fragt nämlich, welches Deck von den beiden ist eurer Meinung nach das stärkere?
Drache.
Claudio sagt Drache. Philipp, was sagst du? Du hast ziemlich von Prophecy geschwärmt.
Ja, doch, also das Spellbook of Judgment Day ist zwar ziemlich krank, aber ja, man hat ja auf der anderen Seite auch noch diesen Draw and Lockbird, der diese Karte ziemlich lahmlegen kann. Wenn er sie denn ausspielt. Und außerdem denke ich, dass jetzt Elemental Dragon noch mehr machen kann, wenn der Ophion mal liegt. Weil mit Evil Swarm muss man ja ab Tachyon Galaxy definitiv rechnen. Und Evil Swarm hat gegen Prophecy einfach sehr viele Möglichkeiten. Also die können den Ophion hinlegen, dann kann die Priestress nicht mehr kommen. Die können den Ophion hinlegen und dann den Virus für Zauberkarten spielen, der alle Zauberkarten nimmt. Und ich sag mal, wenn er einmal durchkommt gegen Prophecy, ist das Spiel im Grunde
vorbei. Ja, stimmt.
Ich glaube allgemein, dass dieses Spellbook-Thema leichter zu kontern ist, als wie das Drachenthema.
Ja. Ja, was hat denn das Drachenthema eigentlich für Schwächen? Was für ein Deck ist denn besonders hart gegen
die? Ja, Ophion ist so die Schwäche von denen. Du kannst also Ophion halt alles. Du kannst Ophion irgendwie nur mit diesem Feuerdrachen loswerden und wenn er dann Safe Zone oder diese Robe hat, ist er doof.
Also im Prinzip läuft darauf hinaus, sobald man die Spezialbeschwörung verhindern kann, sei es jetzt durch Ophion, sei es durch einen fossilen Dino oder einen Einbildungsunterwälder oder was weiß ich, kann das Drachenthema erstmal nicht mehr viel machen. Denn die wenigsten spielen dort Monster, die man normal beschwören kann. Außer vielleicht in solchen Hybriden wie mit Heraldix, was es gibt. Oder wenn man es gerade mal top deckt, ein Necrophase.
Hm. Und was findest du jetzt besser? Prophecy oder die Drachen?
Die Drachen haben einfach mehr Möglichkeiten. Stimmt okay. Schon. Also Prophecy kann vielleicht gegen die Drachen besser bestehen, wenn es die Tragödia frühzeitig zieht, um sich gegen einen Rush zu wehren. Aber ansonsten, wenn ich das gesamte Meta betrachte, dann würde ich ganz spontan sagen, die Drachen sind einfach bedeutend stärker.
Prophecy okay. Ist auch einfach, also verhältnismäßig muss man ja immer sagen, aber im Vergleich zu den Drachen ist Prophecy auch einfach langsamer, weil es braucht immer diesen einen Setup-Turn, um irgendwie was auspacken zu können. Während die Drachen, die in dem Turn, wo Prophecy auch noch dabei ist, sich ein Setup zu bauen, haben sich ja schon getötet, weil sie nur TK
bauen. Ja, ich habe zwar keine Ahnung, aber ich sage jetzt auch einfach mal die Drachen, weil ich die vom Artwork her stylischer finde. Also Nimrod 14-0 für die Drachen.
Ja, und es sind auch einfach Drachen und Drachen sind ja immer stärker.
Also das haben wir ja auch schon festgestellt. Ja.
Also das Spellbook-Deck ist auch mehr so ein Kontrolldeck, wo du halt in einem Zug spielst du sie aus und schießt halt eine Karte. Also das ist jetzt nicht so, dass du so die Kombo hast, hey, OTK. Das hast du halt eher in anderen Decks. Also ich glaube, das Drachendeck kann zum Beispiel viel leichter einen OTK machen, als wie das Spellbook-Deck. Das Spellbook-Deck ist mehr so eins, das macht seinen ersten Zug und im nächsten Zug tötet es dich vielleicht und im übernächsten Zug bist du tot, ja. Aber es braucht halt unter Anführungszeichen länger.
Okay.
Ja.
Übrigens, der Razor, der Schattenmonarch, will auch noch wissen, werdet ihr alle auf eine Sneak Preview zu Lord of the Taichung Galaxy gehen? Und wenn ja, was wollt ihr euch dort für Karten ranholen?
Also ich würde, glaube ich, nur auf eine Sneak Preview gehen, wo ich dann irgendwie auch spielen kann, weil das war für mich früher immer der Witz, dass man dann auf die Sneak Preview geht und die ein bisschen mit den Karten spielen kann, die neuen Karten kennenlernt. Und ich meine, Sealpack ist ja auch ein schönes Format. Sheffield zum Beispiel war ja auch eine, finde ich, ich war jetzt leider nicht da, aber ich habe gehört, dass es eine coole YCS war und dann Sealpack zu spielen macht einfach Spaß, gerade mit den neuen Karten, wenn man die dann auch noch behalten kann. Und
ja, und das geht, Coole ist ja,
das doof, wenn man dann irgendwie nur noch die Booster aufmacht und dann ist vorbei. Dann ist
Das Coole ist ja, offiziell ist ja jetzt mit der Sneak Preview zu, oder dem Sneak Peek zu Taichung Galaxy das Open Dueling Format wieder abgeschafft, wenn man dem denn so möchte, und man kann wieder ganz normal ein Event nach Schweizer System spielen, was auch gemeldet wird.
Ja. Und dieses Cheating, was dann ja, also es wird ja immer vorgeworfen, dass dann die Leute anfangen zu cheaten und sich Karten von der Sneak am Vortag mitnehmen. Da war das mal früher immer beim Atlantis in Hamburg, wo ich auch Sneaks gespielt habe, war das immer so, dass die Booster einfach vor den Sneaks gab's dann da halt ein paar Leute, so, das waren immer 10 bis 20 Leute, die dann die Booster aufgemacht haben und die Packs einfach vorher registriert haben, was da drin ist. Und da hat man quasi so ein fertig registriertes Deck bekommen, wie das, glaube ich, auch in Sheffield war.
Richtig.
Und dann
kann man. Was natürlich ziemlich aufwendig ist für den
Veranstalter. Das ging eigentlich, weil dann, gab ja immer schon welche, die ein bisschen früher da war, und dann haben sich da einfach welche freiwillig gemeldet, die gerne ein bisschen Booster aufmachen wollten. Und dann war das auch relativ schnell vorbei. Und dann stand da ja standen da vielleicht noch der Veranstalter stand daneben und hat geguckt, dass die Helfer selber nicht becheaten, und dann ging das auch.
Und Philipp, was gehst du jetzt auf eine Sieg oder nicht?
Ja, also wenn ich dann spielen kann, dann ja.
Was holst du dir, also was hast du vor, für eine Karte dir ranzuholen?
Den Evil Swarm Kirikaion, wenn er so heißt, weil ich gerne Evil Swarm spielen würde.
Okay. Claudio, gehst du in Österreich auf den Sneak?
Wenn es die Zeit zulässt, sicherlich. Ich habe so das letzte Mal kläglich versagt, aber das letzte Mal halt so. Da hat der eine irgend so diese Fire Haze Karten gehabt, und dann gibt's diese Sphinx, die vom Deck am Friedhof legt, und wenn's richtig war, ja, kann ein Feuermonster beschwören. Was legt er natürlich runter? Er legt diesen 2-8er runter, der trampelt und beschworen wird, ja. Gut.
Das war so geil, das hab ich
auch nicht.
Also von dem her, ich hab mich zwar nicht abschrecken lassen, also wenn sich's ausgeht, spiele ich sicher mit. Und Karten, die man sich ranholt, ja, Drachen. Das Problem ist, ich würde es zum Beispiel nicht schaffen, alle Karten, die jeder haben will, wie Dragosek oder Book of Judgment, die werde ich alle nicht kriegen, weil die ganzen Leute mit ihren Scheinen kommen und sagen, haha, ich überbiete dich, ich zahle mehr. Also deshalb sind meine Ziele eher realistisch, und ich schaue halt, dass ich mir gute Commons und Super Rares und Rares antreibe. Das andere muss ich irgendwie entweder Glück haben, dass jemand so nett ist und mit mir tauscht, oder ja, kaufen halt.
Funky, gehst du in Erfurt auch auf eine Sneak?
Ja, das werde ich machen. in Erfurt ist es diesmal so, dass wir zwei Sneaks machen. Eine Samstag, eine Sonntag. Ich denke, ich werde an beiden teilnehmen, weil ich selber auch ein typischer Sealed-Format-Freund bin. So wie der Philipp auch. Spiele ich sehr gerne. Und an interessanten Karten aus dem Deck, ich werde definitiv versuchen, mindestens einen Gauntlet-Shooter ranzukriegen. Der hat mich auf jeden Fall überzeugt. Und bei den anderen Karten muss ich gucken, hinter was der Rest so aus Erfurt hinterher ist und was man hier überhaupt sieht, denn wir werden vielleicht maximal so 20, 25 Leute. Und da ist das, was aus den Boostern gezogen wird, doch eher etwas bescheiden. Aber wenn ich rankomme, wäre noch so ein, zwei Konstellationen oder Sombris nicht schlecht. Je nachdem, was die halt für eine Seltenheit bekommt.
Ja, und ich gehe auch auf den Schnieg nach Leipzig.
Ich bin einfach fucking Yu-Gi-Oh!
Und einfach Bibsch. Ich hoffe, ich krieg so ein paar Drachen. Nee, Sneak ist echt das Einzige, was ich noch spiele. Also ich spiele eigentlich gar kein Yu-Gi-Oh! Mehr, aber Sneaks nehme ich mir immer extra frei an dem Wochenende und spiele es noch mit. Weil ich Limited jetzt auch cool finde, selbst bei Yu-Gi-Oh!
Ach, selbst bei Yu-Gi-Oh!, was ja eigentlich voll kacke ist.
Na, das war jetzt eher darauf abgezielt, dass Limited-Format bei Yu-Gi-Oh! Eigentlich ziemlich Quatsch ist, weil das Spiel ist überhaupt nicht darauf ausgelegt. Aber
Battlepack noch eins.
Battlepack, das ist cool, ja? Aber alles andere.
Naja, selbst Battlepack finde ich nicht so cool, aber es passt schon, es macht trotzdem Spaß.
Wir wissen ja noch nicht, was im Battlepack 2 rauskommt. Vielleicht gefällt dir das ja auch.
Vielleicht.
Wenn es raus.
Aber ich glaube eher, die fahren dieselbe Strategie wie beim ersten und da fand ich teilweise Limited mit normalen Editionen schon cooler.
Also drei Karten sind ja schon bekannt.
Es gibt ein Battle Pack 2, ist das schon bekannt?
Ja.
Achso, man lernt immer dazu. Das
ist ja angekündigt.
Also Fakt ist, es sind die drei ägyptischen Götter drin.
Wow.
Na super.
Echt, der Kauf?
Ja, von den anderen 200 nochmals Karten abwarten.
Ach, wollen wir vielleicht mal noch kurz so auf ein paar Geheimtipps eingehen, was auf einer Sneak besonders cool ist. Also ich kann schon mal den mega Geheimtipp geben. Leute, die Sneak-Promo, ne? Die hat so 2000 Defense. Und die ist auch gar nicht mal so verkehrt. Kann man spielen. Ne, und ansonsten finde ich auch diesen Shark Kraken, so ein 2400er Monster, was man halt einfach mal bringt, indem man ein Wassermonster opfert. Das kann auch nicht so verkehrt sein.
Right.
Vor allem, wenn du noch so einen Panther-Shark hast. Oder so einen Eagle-Shark.
Ja, und halt Pinpoint Guard, ne?
Ja.
Haben wir schon drüber gesprochen.
Und Aurora Wie. Wenn sie im Kampf zerstört wird und auf den Friedhof gelegt wird, kommt sie wieder in Angriffsposition. Zwar nur einmal im Spielzug, aber ist egal. Das Gute dran ist, der Gegner greift an, es kommt wieder. Wenn du Glück hast, bleibt liegen, wird's tributiert. Und es ist ein Wassermonster für den schon erwähnten Sharkkraken. Oder Sharkkraken oder wie auch immer er heißt.
Ja, ansonsten, wenn man ein paar Burning Nakdas und vielleicht noch das Exceed zieht, muss jetzt auch noch einmal rausbringen, hat man gewonnen.
Ja.
Ansonsten, ich glaube, es gibt noch zwei Karten, die meiner Meinung nach Potenzial haben, die wir noch nicht besprochen haben. Oder zumindest zukünftig. Es gibt den King Gremlin.
Der ungefähr fast,
also dieser Level 4er Exceed, das ist einfach ein Material. Also der Vorteil ist, du kannst es mit irgendwelchen Level 4 Monstern machen, du bist nicht auf ein Thema gebunden. Und du kannst ja halt ein Reptilmonster von dem Deck auf die Hand suchen. Ich habe schon auf Dueling Network einmal geschaut. Es gibt leider noch nicht genug unfaire Reptilien, die man damit suchen kann. Es gibt optimale, suboptimale Reptilien.
Was ist mit den Aliens?
Ja, wer spielt Aliens? Sind wir ehrlich. Aber das ist eine Karte, die kann nur besser werden in Zukunft, weil es können nur bessere Reptilmonster rauskommen. Weil schlechtere haben wir schon genug. Also
ja.
Dann kommt ein Bossmonster, dann ist der unendlich viel wert.
Es gibt da sogar noch ein Reptil, was man perfekt als Konter gegen den Frakosack bringen kann. Wenn man den King Gremlin spielt. Und zwar die gute alte reptilianische Waski.
Ach der, nee, was kann der?
Die Waski kannst du speziell beschwören, indem du zwei Monster mit 0 Angriffspunkten vom Feld opferst. Und dann kann sie einmal pro Runde ein Monster schießen.
Und du darfst nur eine davon haben, weil sie ist so broken.
Das ist richtig.
Das weiß
wenn dein Gegner dir mit 2-7ern einen Draco-Sack hinlegt und sagt, hier, ich hänge ab und dichte 2 Token daneben, dann sagst du, hier, ich lache, Waski, Schuss, Angriff.
Das ist richtig. Okay, und die zweite Karte ist Gier, Cha, Gier. So, das ist an der Karte gut. Man beschwert 2 Georgianum Monster von dem Deck und erhöht die Monster, die du speziell beschwert hast, das Level um 1. Der Vorteil ist, die Level, die du beschwörst, sind Level 3. Sind im Prinzip auch nicht, also so die schlechtesten. Also es sind einfach Monster, die einen Effekt haben, wo man sich denkt, ja cool, könnte ich eigentlich verwenden. Und das Gute ist halt, also kann man halt nur einmal pro Zug machen, die Falle, weil sonst wäre es wahrscheinlich wieder zu gut. Das ist halt eine Karte, die diesen Gear Giant macht. Und wir wissen, dass der Gear Giant plus 1 macht, ja? Das heißt, du machst aus einer Karte plus 1. Eigentlich plus 2. Weil eigentlich, wenn du diesen Gear Giant beschwörst, hast du das Problem, du hast nie so ein Level 3 Monster, weil diese Level 3 Monster halt... Also man hat eigentlich keinen Grund, wieso man die spielt. Und mit der Falle kann man die zwei Level 3er beschwören, den Level 4er Gear Giant, hängt ab, sucht sich irgendein Maschinenmonster auf die Hand und wenn er stirbt, kommt wieder einer von denen zurück. Also ist eigentlich eine sehr gute Karte. Aus einer Karte halt. Macht plus 2 dann am Schluss.
Okay.
Genau.
Um mal noch auf den Razor oder Schattenmonarch zurückzukommen, der ist unersättlich, was Fragen angeht. Der hat nämlich noch 3. Der fragt uns nämlich, was haltet ihr davon, dass Lord of the Taichung Galaxy nicht auf der deutschen Meisterschaft legal ist? Das ist im Prinzip so eine ähnliche Frage, wie Claudio schon beantwortet hatte bei Hidden Arsenal 7.
Ja, schön, desto später, desto besser.
Ja. Definitiv eine gute Wahl.
Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Wenn die Leute so wenig Zeit haben, um an die Karten ranzukommen, die sie vielleicht spielen wollen, dann ist da niemandem geholfen, wenn man das erlaubt hätte, oder?
Ja, und wenigstens kann man dann noch die DM ohne Spellbook auf verrückter Tag und diese Drachen spielen.
Also an der Karte hast du echt Nerven gefressen, oder?
Oh. Ich glaube, es
wird... Du spielst dann Spellbook, oder?
Was?
Du spielst dann Spellbook, oder?
Ja, wenn ich vorher im Lotto gewinne, dann schon.
Ich glaube,
ja, du kannst schon mal fragen, ob dich irgendjemand sponsert.
Ja.
Im Lotto.
Und dann möchte der Razer auch noch wissen, wenn denn Lord of the Taichung Galaxy auf der DM erlaubt wäre,
welches Deck würde man dann spielen?
Ja, genau.
Schätze ich mal,
auch wenn die Frage unendlich länger formuliert ist, aber du hast es schon auf den Punkt gebracht, ja.
Okay, also ich glaube nicht, dass es mehr Spieler gibt, weil ein Set zugelassen ist oder nicht, weil jeder will auf der deutschen Meisterschaft mitspielen. Ob es jetzt erlaubt ist oder nicht, ist da ziemlich egal. Und ich glaube nicht, dass die ganzen Leute... Also ich glaube, bei den Battle of States ist es ja erlaubt, weil das ist ja unter anderem gesagt ein offizielles, also kein Premier-Event, sondern ein Non-Premier, weiß nicht, sowas wie Sommercup oder so.
Ja, es ist schon ein Premier-Event, aber eben nicht das, was früher mal Major-Event hieß. Mhm.
Naja, also da ist das Meta halt Drache, je nachdem halt, also wie viele Drachen jetzt wirklich released werden, weil wir wissen ja nicht, weil es sind noch unbekannte Karten, wir wissen nicht, sind das jetzt irgendwelche alten Karten oder kommen die vielleicht, keine Ahnung, neuere Karten. Wir wissen auch nicht, was die TCG-Only sind, die neuen. Was eigentlich sind das die Karten, die am meisten unser Metagame verändern, ja, weil das Metagame siehst du in Japan, ja. Und du kannst abschätzen, welche Decks kommen und was gespielt wird. Aber dann kommt plötzlich eine Karte, die macht irgendwas broken, ja. Das heißt, theoretisch kann man das noch nicht beantworten, weil du weißt nicht, welche neuen guten bzw. schlechten Karten da noch drinnen sind in dem Set. Beziehungsweise also welche OCG-Karten da noch dazukommen, die wir noch nicht haben.
Ja, also ich glaube nicht, dass noch ein brokenes Spellbook rauskommt.
Wer weiß, vielleicht kommt was für Frogmonarch und sie machen irgendwas so Super Frog oder Super Monarch. Kann ja sein.
Ein Monarch, wo man sich den Effekt dann aussuchen kann.
Ja.
Oder ein richtig geiles Gambi.
Na, Game Knight und Gambis. Und sie nennen es Gam. Gam the Gambi.
Nein, Razer, aber ich denke mal, das ist schon ganz gut geregelt, so dass man im Main Event die Karten noch nicht spielen darf, aber dafür bei den Battle of the States, das ist schon okay so. Aber, jetzt stell dir noch eine Frage ganz speziell an dich, Fungi.
Immer wieder.
Da du ja nicht Judge bist, warum bist du eigentlich nicht Judge?
Ich bin im Moment mehr Spieler als Judge, muss ich zugeben. Ich würde gerne wieder spielen.
Und der Razer ist so neugierig, da willst du sogar von dir schon wissen, was du spielst. Verrätst du das? Oder weißt du es überhaupt schon?
Das Orakel von Delphi, sage es. Was willst du spielen, ohne die Karten zu kennen?
Ich habe noch keine feste Ahnung. Im Moment tendiere ich dazu, mein Deck aus Bochum nochmal zu spielen. Mit ein, zwei kleinen Veränderungen. Also dieses Dimensional Volcanic. Ich weiß allerdings noch nicht, was mit den CCG und OCG-Onlys aus dem neuen Set wird. Vielleicht ist da auch noch was Schönes dabei, was mich zum Überlegen bringt.
Klingt so, als müssten wir mehr Jungfrauen opfern. Damit die Vorhersage klaren.
Macht man das in Österreich noch so, ja?
Nein, in Griechenland. Wer 300 gesehen hat, der weiß, was abläuft. Scherz beiseite.
Gut. Damit sind wir auch durch Touch und Galaxy durch. Ich glaube, der Podcast ist genauso lang geworden wie der letzte.
Ich glaube länger.
Der Vote ist auch so ähnlich. Diesmal möchte ich aber von euch wissen, nicht welches von den Subtypen gefällt euch am besten, sondern welcher von den Subtypen, die jetzt in Touch on Galaxy drin sind, denkt ihr, wird sich am meisten im Metagame etablieren. Ansonsten könnt ihr euch jetzt tatsächlich richtig wieder als Community-Guest bewerben. Wahrscheinlich wird der nächste Podcast dann sowieso das Thema DM haben. Aber schon vor der DM. Also wenn ihr da dabei sein wollt, bewerbt euch. Und ja, jetzt könnt ihr alle nochmal jemanden grüßen.
Oder wieder.
Oder wieder. Claudio, du hast bestimmt noch irgendjemanden.
Na, ich sag's ganz einfach, wie es ist. Danke mal fürs Zuhören, weil jeder, der bis jetzt durchgehalten hat, mein Respekt, ich hoffe, ihr habt was zum Essen, was zum Trinken, es war echt lange. Ja, und
ich hoffe, ihr seid nicht verhungert.
Ja, stellt das nächste Mal fleißig Fragen. Ihr seht, Reiser, der Schattenmonarch, wir inkludieren ihn, wir bauen ihn ein. Er freut sich, vielleicht ihr auch.
Wie ein Wiener Schnitzel. Philipp.
Ja, also ich grüße erstmal die ganzen Game Knights und die Game Bees. Dann grüße ich Spellbook of the Judgment Day, meine neue Lieblingskarte. Und dich, Gam.
Ja, danke. Gruß zurück.
Ja, stimmt.
Funky. Also ich grüße ganz spontan.
Moment, warte kurz. Weiter. Kannst du bitte deine Grüße auf Ostdeutsch bringen?
Auf Ostdeutsch?
Ja, der Grüß. Auf Ostdeutsch, bitte.
Da muss ich aber gleich mal jemanden grüßen, der nicht auf Ostdeutsch ist. Nämlich, ich richte ein paar Grüße nach Seesen. An die Leute von Yugis Dachboden.
Im Hort.
Ich grüße alle, die ich jetzt aus Erfurt noch nicht gegrüßt habe.
Und die heute zuhören.
Und die zuhören, genau. Aber nur die zuhören.
Schön.
Na gut, die morgen zuhören, kann ich auch noch grüßen. Und zu allerletzt sage ich, mir hat Spaß gemacht mit euch hier zwei Podcasts aufzunehmen. Und ich würde mich freuen, wenn wir das bald wieder machen können.
Das machen wir.
Super.
Und ich grüße... Was?
Super.
Und ich grüße den Oetschmann, der seine Frage gestellt hat, während hier die Aufnahme lief. Und Oetschmann, ich nehme mich dem an, deiner Kritik. Das ist nämlich einfach durchgerutscht. Das nächste Mal gibt es auch eine Meldung auf der Startseite, dass ihr eure Fragen stellen könnt. Und damit sind wir durch. Wir sagen gemeinschaftlich ciao, ciao.
Ciao.
Tschö.
Haut rein.